Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 27. Endoparasiten.
Wenn jetzt und aus bisher noch nicht geklärten Gründen plötzlich auf einmal diese ganzen 100.000 Larven sich überlegen, jetzt gehe ich weiter, jetzt verlasse ich die Schleimhaut, gehe in das Darmlumen, dann führt das zu massiven Schleimhautschäden. Und damit dann einhergehend diese akuten Symptome wie Durchfall, Abmagerung und Sterben innerhalb von kurzer Zeit.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge haben wir einen gemeinsamen Ausflug nach Berlin gemacht an die Freie Universität. Hier treffen wir Professor von Samsung Himmelssterner am Institut für Parasitologie und Tropenveterinärmedizin. Und es lässt sich erahnen, unser Thema in dieser Folge sind Parasiten beim Pferd. Als Patientenbesitzer scheint es ziemlich einfach, zweimal im Jahr eine Wurmkur rein und gut, aber ganz so ist es natürlich nicht. Wir sprechen über die unterschiedlichen Parasitenarten, Entwurmungskonzepte und Resistenzen. Und weil das Ganze ein sehr komplexes Thema ist, beschränken wir uns in dieser Folge auf alle Endoparasiten, also die, die im Pferd sind, und sprechen in der nächsten Folge dann über Ektoparasiten, die sich an Haut und Haaren der Pferde befinden können. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Frau Tenz. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und wir uns zu diesem wichtigen Thema hier in Berlin treffen können. Sie haben das schon gesagt. Wir sind heute nicht wie üblich in Hannover, sondern hier in Berlin und treffen hier einen ehemaligen Kollegen von mir aus Hannover, nämlich Professor Samson von Himmelssterner. Ich stelle den kurz vor. Sie haben in Hannover studiert, im Anschluss dort auch Ihre Doktorarbeit geschrieben und haben dann einen Ausflug in die Industrie gemacht, waren lange in der Entwicklungsabteilung einer pharmazeutischen Firma, bevor sie dann an das Institut für Parasitologie an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover zurückgekehrt sind, haben dort habilitiert, also die Qualifikation zu einer Professur erreicht und sind 2009 hier nach Berlin berufen worden, wo sie auch immer noch als Parasitologe tätig sind. Das vielleicht kurz als einleitende Worte. Wir haben also einen ausgewiesenen Spezialisten auf dem Gebiet Parasitologie vor uns sitzen, den ich aus vielen Vorträgen kenne. Und wenn ich die Möglichkeit dann habe, Kongresse zu organisieren, habe ich sie schon oft eingeladen und weiß aus der Erfahrung von Kollegen, dass sie immer sehr viel Information aus ihren Vorträgen mitnehmen. Und das tun heute unsere Hörer hoffentlich auch. Also herzlich willkommen, Herr Samson, Himmelssterner.
Ja, vielen Dank an Sie, Frau Tenz und Herr Feige. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr. Heiße Sie auch gerne hier willkommen in Berlin an einem sonnigen Nachmittag. Und ja, das Thema Pferdeparasiten ist eines meiner Hauptarbeitsthemen auch. Schon seit vielen Jahren, schon auch seit meiner Habilitation, die Sie eben angesprochen haben. So ein bisschen auch, weil die Pferde mir quasi mit in die Wiege gelegt worden sind. Ich komme auch von einem Reiterhof und insofern hat sich dieses Interesse dann auch in meine berufliche Tätigkeit dann fortgesetzt.
In den Ställen herrscht ja ganz, ganz viel Unwissenheit auch über das Thema Parasiten, weil, wie eingangs auch gesagt, ja, eine Wurmkur und dann ist gut. Aber wenn man sich mehr mit diesem Thema beschäftigt, dann finde ich, lässt sich erahnen, wie spannend Ihr Gebiet ist, Ihr Bereich ist. Und mein Vorschlag wäre, dass wir beginnen erst einmal mit den unterschiedlichen Parasitenarten, die es gibt, die ein Pferd befallen können und deren Auswirkungen oder auch Bedeutung.
Ja.
Dann würde ich mal den Namen droppen, ja, die kleinen Strongyliden.
Ja, das ist sicherlich eine Gruppe von Parasiten, die berechtigterweise gleich vorne zu nennen ist, weil sie sehr, sehr weit verbreitet, wir sagen auch ubiquitär, das heißt überall, dort wo Pferde grasen, vorkommen tatsächlich. Pferde infizieren sich in allen Altersgruppen und auch immer wieder mit diesen Parasiten. Sie werden über Larven auf der Weide aufgenommen und siedeln sich dann als Larven zunächst in der Schleimhaut vom Dickdarm und vom Cäcum an und entwickeln sich dann anschließend im Innerhalb des Darms weiter und können selten, durchaus, sehr, sehr selten, aber dann, wenn es vorkommt, zu sehr schwerwiegenden Erkrankungen führen, ja, die teilweise dann auch tödlich verlaufen können.
Sind die optisch sichtbar im Kot?
Die sind im Kot durchaus optisch sichtbar, wenn diese schweren Erkrankungsfälle auftreten. Das ist ein Geschehen, wo dann die Larven primär im Zentrum stehen des Geschehens. Und diese Larven werden dann ausgeschieden und dann findet man sie so als rötliche Gebilde, so 1-2 Zentimeter lang, durchaus mit bloßem Auge sichtbar.
Daher wahrscheinlich auch der Name Blutwürmer.
Ja, die Blutwürmer, das ist eigentlich der Begriff, der für andere Parasiten, die großen Strongyliden, eine bestimmte große Strongylidenart passend ist. Die großen und die kleinen Strongylidenarten zählen beide zu den sogenannten Palisadenwürmer, weil sie am Vorderende so 2 Blätterkränze aufweisen. Das ist das zusammenfassende Merkmal. Und diese großen Strongylidenarten, da gibt es 3 verschiedene Arten. Und eine dieser Art, Strongylus vulgaris, bei der ist es dann so, dass die Larven dieser Art sich aus Gründen einer evolutionären Nische, sage ich jetzt mal, ohne es besser zu wissen, entschieden haben, während der Entwicklung im Wirt eine Körperwanderung durchzuführen, und zwar in den Wänden der den Dickdarm mit Blut versorgenden Arterien. Die wandern dann also in dieser Auskleidung der Arterien hoch bis zur Aorta und führen dort zu Verletzungen der Gefäßwand, was wiederum zu Thrombenembolien und dann zu Durchblutungsstörungen führt, die dann zu Koliken führen, zu thrombotisch-embolischen Koliken, die häufig tödlich verlaufen. Und das waren die Parasiten, die bis in die 1980er, 90er Jahre die wichtigsten Parasiten in der Pferdemedizin waren. Da war ich noch nicht tätig, aber das erinnert man so, ne?
Genau, das wird uns berichtet. Und das Krankheitsbild, das kennen wir heute praktisch überhaupt nicht mehr.
Genau.
Dank ich würde sagen, recht ordentlichem Entwurmungsmanagement. Aber was wir immer noch sehen, also dieses intermittierende Hinken, das Sie gerade angesprochen haben, das ist dann passiert, wenn die Parasiten sich an der Aufzweigung der Aorta in die Beinarterien dort abgesiedelt haben. Und wenn dann die Beinarterien praktisch bei der Bewegung zu wenig Blut in die Gliedmaßen transportiert haben und es dann zu einer Unterversorgung der Gliedmaße mit der Folge der Lahmheit gekommen ist. Man hat das als intermittierendes Hinken bezeichnet, weil die Pferde mehr oder weniger über 500-600 Meter laufen konnten und im Anschluss dann angefangen haben zu lahmen. Mhm. Beim Menschen kennt man das auch. Das ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit oder auch als Schaufensterkrankheit bezeichnet. Okay. Und das ist im Prinzip das Gleiche, wird beim Menschen nur anders, hat eine andere Ursache als beim Pferd. Aber beim Pferd ist das das klassische intermittierende Hinken gewesen. Der lateinische Begriff war Claudicatio intermittens, also ganz komplex formuliert. Und heute, was wir heute noch sehen, wenn das an der Gekrösewurzel stattfindet, also an den Arterien, die den Darm versorgen, dann kommt es zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, zum Abschwemmen von Thromben in die Blutgefäße, die den Darm versorgen. Und das führt dann an dieser Stelle zu einer Unterversorgung, zum Absterben des Darmes und dann eben zu diesen thrombotisch-embolischen Koliken. Und die sehen wir nach wie vor immer mal wieder. Das ist nicht die vorwiegende oder häufigste Form der Kolik, aber wir sehen die relativ häufig noch.
Und Ataxien, können die auch ausgelöst werden durch die großen Strongylinen oder ist das nicht beschrieben?
Ataxien ist mir so nicht bekannt. Was durchaus mal passieren kann, ist, dass so ein Aneurysma entstehen kann, dass die dann auch an den Arterien zu einer Gefäßwandschädigung, die so weit reichend ist, dass die auch mal platzen können, führen können, selten. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben in der Klinik. Auf jeden Fall sind diese Thromben dann sehr groß und die Beeinträchtigung der Gefäßwand ist, auch aus der Patho hier kenne ich Bilder, sehr, sehr maßgeblich.
Ja, die sind riesig, wenn man die tatsächlich, wenn die Pferde eingeschläfert werden müssen und man die seziert, sind diese Thromben riesig. Und weil Sie die Ataxie angesprochen haben, ja, haben wir schon erlebt, weil diese Strongylidenlarven, die können sich auch verirren. Und wir haben tatsächlich ein Pferd mit einer Ataxie, der eine verirrte Strongylidenlarve im Rückenmark hatte. Deshalb war das Rückenmark natürlich nicht mehr funktionsfähig und die Folge war eine Ataxie. Ah, okay. Aber das ist die absolute Ausnahme. Das ist
und ich würde denken, es gibt dann ja noch 2 andere große Strongylidenarten, Strongylus equinus und Edentatus. Und besonders bei Edentatus ist es so, die wandern dann auch auf ihrem Wanderweg unter das Bauchfell und dann werden die auch vermehrt abgestreut.
Okay.
In andere Organe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann nicht eine Vulgaris-Larve war, sondern eine der anderen Arten.
Naja, ein weites Feld. Also.
Ja, genau. Aber die kommen eben sehr viel seltener vor, wie Sie eben schon sagten. Und das ist vor allen Dingen dem Entwurmungsmanagement zu verdanken und einer Wirkstoffgruppe, die in den 1990er Jahren für Pferde dann vermarktet wurde, erstmals die makrozyklischen Laktone.
Okay, denn, aber da gehen wir gleich ja auch auf einen extra, gut. auf die ganzen Entwurmungspräparate. Ja,
und was die besonders und
wann,
macht.
Genau, und wann was entwurmt werden soll. Mhm. Machen wir noch weiter bei unserem Bouquet der klangvollen Namen.
Aber jetzt müssten wir eigentlich noch, wenn wir sagen, diese großen Strongyliden, die machen ja andere Körperwanderungen durch und betreffen dann zum Teil andere Organe. Ja. Dann müssen wir darauf
eingehen. Die Leber ist dann
Leber genau, und Pankreas. Die müssen wir genau. Ja. Also Bauchspeicheldrüse und Leber, wenn Sie vielleicht darauf eingehen, sehen wir aus klinischer Sicht selten, aber aus parasitologischer Sicht kommt das häufig vor.
Wenn wir bei diesen drei verschiedenen großen Strongyliden gucken und mit molekularen Verfahren jetzt aktuell ganz noch nicht publizierte Daten uns anschauen, dann finden wir tatsächlich Edentatus, diese eine Spezies, am häufigsten von den drei großen Strongyliden. Und das ist für mich so ein bisschen überraschend, weil das ist die Art, die am längsten braucht, um sich im Wirt zu entwickeln. Das ist auch eine außergewöhnliche Eigenschaft der großen Strongyliden. Die brauchen nämlich mindestens 5 bis 11 Monate, um im Wirt ihre Entwicklung abzuschließen. Und Edentatus braucht da am längsten. Und warum ist das überraschend? Nochmals, kurz schon mal vorweggreifend, weil nämlich diese makrozyklischen Laktone wirken auf die Larvenstadien. Und wenn man jetzt zweimal im Jahr entwurmt, dann ist man in der Lage, den Entwicklungszyklus eigentlich zu unterbrechen.
Sollte sein.
Sollte so sein, ja. Das hat auf jeden Fall auch in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass sie so viel seltener vorkommen als noch bis 1980 oder 1990. Trotzdem schaffen sie es, unter dem Radar in gewisser Weise da zu bleiben und auch hin und wieder dann zu Problemen zu führen.
Mit Resistenzen hat das aber nichts zu tun, oder?
An der Stelle nicht. Nee, okay. Da kommen wir nachher bei den kleinen Strongyliden nochmal drauf zu sprechen.
Eben eigentlich müssen wir zu denen noch zurückkommen, weil wir das Krankheitsbild, das die verursachen, noch gar nicht richtig bearbeitet haben, weil die Zwischenfrage nach den Blutwürmern gekommen sind.
Ja.
Und da gehören die kleinen Strongyliden eben nicht dazu. Wir waren ja so weit gekommen, dass die sich mehr oder weniger im Dickdarm einnisten, in der Dickdarmwand, mhm. sich mehr oder weniger entwickeln und dort auch bleiben. Mhm. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sage. Wir kennen das aus klinischer Sicht so, dass uns diese Pferde mit eigentlich mit zwei verschiedenen Krankheitsbildern vorgestellt worden. Das eine ist der Vorbericht, dass die Jährlinge im Frühjahr auf die Weide gegeben werden zur Aufzucht, dann im Herbst zurückkommen und sich eigentlich nicht wie gewünscht entwickelt haben. Die sind zurückgeblieben in ihrer Entwicklung, abgemagert, teilweise struppiges Fell und zeigen hin und wieder Durchfallsymptome. Das wäre jetzt so diese eher chronische, also langdauernde Verlaufsform. Und dann sehen wir aber auch zum Winter hin Pferde oder diese Jährlinge, die mit akutem Durchfall, zum Teil Fieber, also schwerwiegenderem Durchfall, Fieber und natürlich auch Abmagerung, Inappetenz vorgestellt worden. Und das sind eigentlich schwer kranke Tiere, genau. die, das hatten Sie gerade schon gesagt, diese Erkrankungen, die dann zum Tod führen können. Ursächlich ist, also wir sehen das hauptsächlich in den Herbst- und Wintermonaten, wenn die von der Weide kommen. Ich glaube, dass Sie sagten schon, jeder infiziert sich. Das hängt mit dem Infektionsweg hauptsächlich im Herbst zusammen.
Ja, also bei den kleinen Strongyliden ist es so, dass sie evolutionär, wie manche andere Würmer auch bei anderen Wirten, sich eine Besonderheit evolviert haben, nämlich die sogenannte Hypobiose. Das heißt, wenn Larven im Herbst aufgenommen werden, die in der Umwelt einem Kältereiz ausgesetzt gewesen sind, dann entwickeln die sich nicht in der gleichen zeitlichen Spanne zu adulten Würmern weiter, wie Larven, die eben nicht diesem Kältereiz ausgesetzt waren. Die gehen in eine Schlummerphase. Die warten dann mehrere Monate, bis es im nächsten Frühjahr in der Umwelt wieder warm und feucht geworden ist, sodass sich die Eier, die sie dann als erwachsene Stadien produzieren würden, in der Umwelt weiterentwickeln können. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, im Pferd, in der Schleimhaut, als Schlafstadien zu überdauern. Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre. Das sind dann die sogenannten hypobiotischen Stadien in der Schleimhaut. Und das führt bei einzelnen Pferden dazu, dass sie in der Dickdarmschleimhaut gigantische Larvenbürden, sagen wir, aufweisen können. Nicht nur Tausende, sondern Hunderttausende bis mehrere Millionen.
Die liegen dann dort zunächst reaktionslos, ohne dass das Pferd irgendeine Krankheitssymptomatik daraus entwickelt. Aber wenn jetzt und aus bisher noch nicht geklärten Gründen plötzlich auf einmal diese ganzen 100.000 Larven sich überlegen, jetzt gehe ich weiter, jetzt verlasse ich die Schleimhaut, gehe in das Darmlumen, dann führt das zu massiven Schleimhautschäden. Und damit dann einhergehend diese akuten Symptome wie Durchfall, Abmagerung und Sterben innerhalb von kurzer Zeit. Sie sagten eben schon oft, das ist die Hälfte der Gruppe, das ist wissenschaftlich auch so belegt.
Eben, und das ist dann eine echt schwerwiegende Erkrankung. Diese chronischen Verläufe, die kriegt man eher in den Griff, aber diese akuten, schwerwiegenden Verläufe, die sind therapeutisch echt schwer zu beherrschen. Und selbst wenn die Tiere das überstehen, entwickeln die sich hinterher oft nicht so weiter wie eigentlich geplant oder wie üblich.
Wäre ein interessantes Forschungsgebiet herauszufinden, warum mit einmal die Larven dann plötzlich.
Also manchmal wird das in Zusammenhang gebracht mit einer vorhergehenden Entwurmung.
Ja, das
und,
hört
und man,
ich auch.
Man vermutet so ein bisschen, man sagt so ein Crosstalk zwischen Nachschub. Der luminalen Wurmbürde, die im Darminhalt vorhanden ist, dass die in der Schleimhaut vorhanden ist, so ein bisschen über bisher nicht bekannte Signale zurückhält an der Weiterentwicklung. Und wenn man jetzt die Würmer, die im Darm sind, wegnimmt durch eine Entwurmung, kann es vereinzelt dann vielleicht zu diesem Fehlen dieses Crosstalks und der Verhinderung der Weiterentwicklung kommen. Das wäre so eine logische Erklärung. Aber wir entwurmen ganz, ganz viele Pferde jedes Jahr und dafür kommt das zu selten vor, dass es der einzige Grund sein kann.
Ja. Oder einhergehend mit einer Immunschwäche, aber das ist reine Hypothese jetzt.
Genau. Und umgekehrt, diejenigen, die von der Weide kommen, die sind häufig nicht entwurmt worden, auf jeden Fall nicht im Herbst und entwickeln dann auch die Erkrankung, auch die schwere Symptomatik.
Ohne eine Entwurmung.
Ohne, dass die Entwurmung im Vorfeld stattgefunden hat.
Also das ist wirklich schwierig, aber die Zahl ist eben dann doch letztendlich so gering und das ist so zufällig, das auftritt. Das ist ganz schwierig, diese wichtige Frage, von der Sie eben gesprochen haben, wissenschaftlich anzugehen. Ja, wir hätten das schon gerne mal gemacht, aber uns fehlt noch der Funke, die Idee, wie wir das wirklich angehen können, ohne gigantische Forschungsmittel dafür zu benötigen.
Ja, das glaube ich. Machen wir weiter in unserem Bouquet der Patientenbesitzer, ekligen Parasiten. Die Spulwürmer.
Ja, die sind natürlich besonders eklig, ne, weil die so groß sind. Die werden bis zu 50 Zentimeter lang und leben im Dünndarm, so bleistiftdick sind die. Spulwürmer allgemein kommen nicht nur bei Pferden, sondern auch bei Hunden, Katzen und Menschen, Schweinen vor. Und die leben alle immer im Dünndarm und entwickeln sich auf eine ähnliche Art und Weise. Hier ist es in der Umwelt ein Ei, in dem sich dann eine infektiöse Larve entwickelt. Das ist da wunderbar geschützt, diese Larve in dem Ei. Die kann in der Umwelt auch lange Monate überdauern. Ist dann schwierig in den Griff zu bekommen. Da ist Desinfektion, ist auch eine Stallinfektion, anders als die, über die wir vorher gesprochen haben. Das sind vor allen Dingen Weideinfektionen. Und wenn dann so ein Ei mit einer infektiösen Larve aufgenommen wird, dann schlüpft die Larve, nachdem der Magen passiert wurde. Und dann gibt's wiederum eine schöne Körperwanderung über die Darmwand, das Blut zur Leber. Dann wandert die da erstmal durch das Lebergewebe durch, geht wieder ins Blut, wird über das rechte Herz zur Lunge transportiert und dringt dann in die luftführenden Wege, in die Alveolen, Bronchien, Bronchioli ein und wird mit dem Flimmer-Epithelstrom der Luftröhre hochtransportiert zum Kehlkopf, abgeschluckt und gelangt dann erst wieder dahin, wo sie hin will, nämlich in den Dünndarm, um sich dort zu einem adulten Wurm zu entwickeln.
In gewisser Weise faszinierend.
Ja, total faszinierend.
Die Überlebenskünstler, für diesen hässliches Würmlein am Ende, aber Respekt.
Ja, man fragt sich, woher so eine Larve das tatsächlich weiß, wo die sich entlang bewegen muss, dass sie sich auch tatsächlich weiterentwickeln.
Ist ja auch dunkel im Wirt, ne?
Ja, und soweit ich weiß, gibt es auch keine Beschilderung.
Nee, genau.
Aber wirklich beeindruckend. Also ich denke, wir werden noch viele dieser Aha-Momente haben in dieser Folge, weil dieses Überleben und die Überlebenstaktik dieser Parasiten und die Entwicklungsstadien sind wirklich faszinierend.
Ja. Und hier, wir hatten ja gerade, hatten Sie gefragt nach den ZNS-Symptomen und diese Spulwürmer, die können sich auch in zum Beispiel verirren und dann in das zentrale Nervensystem eindringen und dann auch zu Symptomen führen. Passiert selten bis gar nicht. Aber was Sie auf Ihrer Lungenwanderung, die Herr Samson gerade vorgestellt hat, machen können, Sie können auch zu Atemwegserkrankungen führen. Das ist auch bekannt.
Ja, das haben wir auch gesehen auf großen Gestüten, dass dann, das ist nicht besonders schwerwiegend, was wir da beobachtet haben, aber mal ein Husten, Nasenausfluss, das kann man dann dem schon so ein bisschen zuordnen. Das dauert halt sehr lange, bis die dann anfangen, wieder Eier auszuscheiden. 10 Wochen. In der Zeit hat man gegenwärtig auch keine Möglichkeit, die Infektion nachzuweisen. Das ist so ein bisschen so eine Blackbox. Und oft kann man dann retrospektiv sagen, ja, okay, da hatte er Husten. Wahrscheinlich ist das gerade dann der Zeitpunkt gewesen, wo die da durch die Lunge gewandert sind. Und es können sich so Bakterien auch da draufsetzen, auf die Verletzungen, die da setzen. Ne? Bakterielle Sekundärinfektion.
Ja, und das geht ja auch meistens einher mit den Jahreszeiten. Ne? Die kommen dann im Winter in den Stall, dann sagt man, ja, jetzt... Klar, die husten alle, wenn sie reinkommen im Winter. Und dass es da Zusammenhänge gibt, ist, glaube ich, gut, dass wir da sensibilisieren an dieser Stelle.
Ja, man muss vielleicht dann daran denken, wenn die herkömmlichen Behandlungen, wir haben eine Folge gemacht über das equine Asthma und die Symptomatik ist vergleichbar, also eine eher subtile Lungenerkrankung. Und wenn man das überhaupt nicht in den Griff bekommt, dann muss man davon ausgehen, dass da eventuell auch Parasiten dahinter stecken können. Da kommen die Spulwürmer in Frage, da kommen aber auch die Lungenwürmer in Frage, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Spielen keine große Rolle, aber es kann immer mal der Hintergrund sein.
Gibt es denn die Möglichkeit, über Tests zum Beispiel im Kot nachzuweisen, oh ja, mein Pferd ist befallen mit Spulwürmern oder jetzt hat er einen Bandwurm? Ja. Dazu kommen wir gleich auch noch.
Also das kann man durchaus, da sind wir, muss man sagen, was viele dieser Würmer betrifft, immer noch auf dem Stand wie vor 100 Jahren. Kotproben untersuchen, mikroskopieren, die Eier anreichern. Besonders bei den Spulwürmern haben wir keinen serologischen Test bisher. Also das ist dort möglich. Was hier vielleicht noch wirklich wichtig ist zu sagen bei den Spulwürmern, das ist eine Infektion, die bei Fohlen und Jährlingen vor allen Dingen auftritt. Ganz selten mal, wir haben jetzt hier auch gerade einen Fall, ein 8-jähriger Wallach, aber das ist absolut außergewöhnlich und selten. Das sind Jährlinge, Fohlen und man kann auch sagen, es ist jedes Gestüt betroffen, nach meiner Erkenntnis. Also ich kenne kein Gestüt, wo ich sicher sagen könnte, dort sind Spulwürmer nicht vorhanden. Das wissen aber auch die Züchter und die Gestütsleiter. Ja. Also da muss man grundsätzlich dann vorgehen und daran denken, das tun dann aber auch die meisten.
Und das ist eigentlich auch die klinische Relevanz, die daraus resultiert. Diese Spulwürmer, die sind recht groß, ist gerade schon erwähnt worden, unübersehbar, entweder im Kot oder bei Darmverschlüssen, wenn Darminhalt zurück in den Magen gelangt, dann häufig auch in dem Darminhalt, der aus dem Magen gewonnen wird. Also von daher wirklich ein unangenehmer Zeitgenosse, dieser Parasit, unübersehbar, aber noch viel dramatischer ist. Er kann, wenn er in großer Anzahl im Darm vorhanden ist, zu Darmverschlüssen führen, auch zu Einstülpungen von Darmteilen ineinander, gerade bei den jungen Pferden. Das ist eine der häufigsten Darmverschlüsse, die beim jungen Pferd entsteht. Durch Parasiten, also durch diesen Spulwurm verursachte Darmverschlüsse, die auch dann häufig operationspflichtig werden.
Ach. Kommen wir zu den Bandwürmern.
Ja. Ja, die Bandwürmer sind jetzt eine ganz andere Gruppe von Würmern. Insofern, als dass es sich um Würmer handelt, die einen Zwischenwirt benötigen. Die anderen Parasiten, über die wir bisher gesprochen haben, das sind Nematoden gewesen, die brauchen keinen Zwischenwirt. Aber hier brauchen wir einen Zwischenwirt und das ist in diesem Fall die Moosmilbe. Moosmilben kommen jetzt also auf der Weide vor. Nicht nur auf Weiden, wo viel Moos ist, sondern überall. Ja, das darf man nicht als Kriterium ansehen, dass dort, wo man wenig Moos sieht, Moosmilben nicht vorhanden sind. Das ist also kein limitierender Faktor. Und in diesen Moosmilben entwickelt sich dann das zweite Larvenstadium, was dann für die Pferde wiederum infektiös ist. Die müssen mit dem Futter aufgenommen werden. Dann wird die Moosmilbe verdaut und der Wurm ist da, wo er hin will, nämlich wieder im Darm. In diesem Fall je nach Art im Blinddarm. Manchmal auch noch im Dünndarm, Dickdarm, da gibt es 3 verschiedene Arten, aber eine Art steht im Vordergrund. Und die siedelt sich besonders gerne im Dickdarm und im Blinddarm an und oft am Übergang zwischen Hüftdarm und Blinddarm. Man sagt da Iliozäkalklappe, obwohl ich gelernt habe, die anatomisch gar nicht definiert ist, ja, aber eben an diesem Übergang. Und das führt dann zu einer Entzündung der Schleimhaut dort auch, zu einer Verdickung. Die heften sich mit ihren Saugnäpfen richtig da an und führen da zum Teil auch zu Geschwüren und an dieser Stelle oft auch an einer Entzündung der in der Darmwand liegenden Nervenzellen. Was wiederum dazu führt, dass diese Motilität, die Kontraktion, die rhythmischen Kontraktionen des Darmes und die Öffnung dieses Übergangs gestört werden. Dann kommt es oft zu Koliken aufgrund von Anschoppungen, von, wie sagt man auf Deutsch, Anschoppung ist deutsch, ja.
Also Anschoppung ist deutsch oder Verstopfung. Und wenn Sie gerade die Iliozäkalklappe genannt haben, wenn wir das für unsere Zuhörer vielleicht etwas mehr erläutern, das ist der Übergang vom Hüftdarm, der Hüftdarm ist das Ende des Dünndarms, in das Zäkum, das ist der Blinddarm, der beim Pferd ja sehr groß ist. Und genau am Übergang, da sind die häufig lokalisiert, also am Ende des Hüftdarms und im gesamten Blinddarm finden wir die auch bei Operationen, wenn der Blinddarm eröffnet werden muss, dann sieht man die dort häufig als 2x5 cm große weiße flache Gebilde. Das ist dann eindeutig als Bandwurm anzusprechen.
Wie lange werden Bandwürmer?
Diese Art, von der wir jetzt sprechen, Anoplocephala perforata, bis 8 cm. Dann gibt es aber auch noch Anoplocephala magna, die werden bis zu 80 cm. Aber die kommen deutlich seltener vor.
Wie lange dauert das von der Larve bis zu einem 8 cm langen Bandwurm?
Ja, das ist in diesem Fall so 8 Wochen circa.
So schnell?
Mhm.
Wow.
Mhm.
Okay.
Und eben der Schaden, den sie verursachen, der ist nicht zu unterschätzen. Das sind häufig dann Verstopfungen, die eben nicht mit einer üblichen Schmerztherapie oder Infusionstherapie behandelt werden können, sondern die dann auch einer Operation unterzogen werden müssen. Also von daher
Darmteile entfernt werden, die betroffen sind. Oder?
Das hängt davon ab, wie stark der Darm, die Darmwand geschädigt ist. Den Hüftdarm kann man zum Teil entfernen, den Blinddarm auch, aber das sind dann schon komplexere Operationen.
Das ist nicht wie mit dem Dünndarm, nicht, wo man genau, mal ein Stück ausnehmen kann.
Okay.
Ja, und diese Würmer, die sind halt weit verbreitet vorkommend. Wir finden die im Kot mit der Methode, die wir sonst immer angewendet haben, leider nur sehr, sehr, sehr unzuverlässig. Mhm. Also wir haben jetzt mehrere Studien in Deutschland durchgeführt, wo wir dieses Verfahren verglichen haben mit einem neuen Nachweisverfahren, einem Speicheltest. Und ich würde sagen, das ist ein Verhältnis von 1:10. Und die Nachweissicherheit ist also sehr, sehr gering. Was mit dazu geführt hat, dass wir in der Vergangenheit sicher das Vorkommen dieses Parasiten in den Pferdebeständen deutlich unterschätzt haben. Mhm. Und wir sehen jetzt, dass doch deutlich mehr als die Hälfte der Betriebe diesen Parasiten nachweist.
Ich habe vielleicht noch eine Bemerkung dazu, warum man das unterschätzt. Wenn wir die Pferde operieren, dann finden wir die häufig als Zufallsbefund. Die machen gar keine schwerwiegende klinische Symptomatik. Die Pferde sind vielleicht nicht ganz so gut im Futter, wie man das erwartet, sind nicht ganz so leistungsbereit, aber eben auch nicht so, dass man direkt eine Erkrankung dahinter vermutet, wenn das der Parasit ist, der ursächlich ist. Also von daher so ein Krankheitsbild, was schwer erfassbar ist und häufig erst dann erfasst wird, wenn es zu schwerwiegenderen Konsequenzen führt.
Ja, hier gibt es Daten dazu, dass das eindeutig mit der Zahl der Würmer im Darm zusammenhängt, die Klinik. Ab 100 ist so eine Schallgrenze, wie ich aus Studien mich erinnere. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann zu Kolik kommt, signifikant erhöht. Wenn es weniger sind, ist es nicht so ausgeprägt.
Ja. Mhm. Sprechen wir kurz einmal über die Dasselfliegen.
Ja, Dasselfliegen sind jetzt ja keine Würmer. Das sind die Larven von Fliegen, wie der Name schon sagt.
Diese kleinen gelben Dinger, die man
Die kleinen gelben Eier, die man vor allen Dingen an der Vorderbein, je nach Art, gibt es auch verschiedene Arten, aber die am meisten im Vordergrund stehende Art in der Vergangenheit Gastrophilus intestinalis und diese Fliege legt so klebt die Eier an die Haare. Mhm. Und da sieht man so gelbliche Punkte, weiß-gelbliche Punkte. Und in diesen Eiern entwickelt sich dann eine Larve und die wird dann abgeleckt vom Pferd, gelangt in die Mundhöhle, dringt dann in die Schleimhaut ein.
Wie lange dauert das vom Ablegen bis zur Larve, die dann?
Och, das geht relativ schnell. Das kann in 1-2 Wochen. Das aus dem Ei in der Larve, da ist sehr warm am Körper, ne, dann aus dem Ei ein Embryo und eine Larve sich entwickelt, die dann infektiös ist. Mhm. Das geht relativ schnell. Und dann gibt es auch andere, Dasselfliegen, die legen die Eier am Gras ab, das gibt's auch, oder manchmal an den Backenhaaren, die dringen dann dort direkt in die Schleimhaut ein und das führt dann zu Wandergängen und die Haare werden dann so weiß an der Backe. Die wandern auch zum Mund hin und zur Mundöffnung und dringen dann auch in die Mundhöhle ein und gelangen dann eben sämtlich in den Magen-Darm-Trakt. Und die am häufigsten vorkommende Art, Gastrophilus intestinalis, die siedelt sich dann tatsächlich im Magen an, wächst dort bis zu 2 cm zu so einer dicken, bodenartigen Larve, die ist auch stark beborstet und hat so zwei starke Mundhaken, mit denen sie sich tief einhakt in die Schleimhaut des Magens.
Ah, da denkt man ja gleich auch an Magengeschwüre irgendwann.
Ja, genau, das kann auch passieren, ist aber nicht so häufig. Eigentlich sind die oft, früher hat man fast gedacht, die sind gar nicht krankmachend.
Ach so.
Ja. Ich habe viele Gastroskopien, die führen wir ja in der Klinik regelmäßig durch. Und da sieht man hin und wieder die Gastrophilus-Larve. Die hängt an der Magenschleimhaut, sieht aus wie so eine ganz große Insektenmade. Und die kann dann in der Folge auch Magengeschwüre verursachen. Aber das sind einzelne und das ist nicht das wesentliche Problem oder die Ursache von Magengeschwüren. Bin ich vollkommen Ihrer Meinung, hat eine absolut untergeordnete Bedeutung im Moment.
Trotzdem eine gruselige Vorstellung.
Und manchmal gibt es eben auch so starke Infektionen, dass dort Dutzende sitzen. Ja, und dann ist es natürlich schon auch ein bisschen Verdauung, Nahrungskonkurrenz oder auch mal Geschwüre dann. Ne?
Oder oft führt dann zu einer Blutarmut. Eben, die verursachen dann Magengeschwüre, die bluten. Und das Pferd verliert dann permanent zwar keine großen Mengen, aber immer kleine Mengen Blut. Und das ist dann wieder die Folge ist die Blutarmut mit daraus resultierend der Folge, dass dann die Leistungsbereitschaft reduziert wird, insgesamt die Entwicklung, vor allen Dingen körperliche Entwicklung, nicht so voranschreitet, wie man das sich üblicherweise vorstellt. Also die können durchaus eine Bedeutung gewinnen. Ist nicht mehr ganz so häufig, würde ich jetzt meinen.
Genau. Sie wissen, also ich sehe die auch echt, wenn ich auf so einem Pferdebetrieb bin, nur noch sehr, sehr selten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, in den letzten Jahren ist die Häufigkeit, ohne dass ich dafür Daten habe, ist nur so ein persönlicher Eindruck, sehr zurückgegangen. Und das wird auch an den Entwurmungen liegen, die nämlich auch gegen diese Dasselarven wirken.
Genau, zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, aber wir können dann vielleicht auch noch sagen, wann man die findet. Das ist nicht während des ganzen Jahres, sondern das ist eher so in den Herbstmonaten, September, Oktober. Dann fliegen diese Dasselfliegen und legen die Eier eben bevorzugt an den Vordergliedmaßen ab. Und dann sieht man diese gelben Punkte, die Sie vorhin schon beschrieben haben. Das kann auch eben, das kann jeder Tierbesitzer eigentlich selber feststellen und kann da schon anfangen, dem entgegenzuwirken, indem er die abschert.
Die
kriegt man nicht ab die kann man nicht einfach absammeln, sondern die sind wirklich festgeklebt und man muss das dann abscheren oder abrasieren. Wie Sie sagen, aber.
Nur eine kleine Zwischenfrage. Sind da Rinder auch von betroffen? Also, oder kann eine Dasselfliege tatsächlich ein Pferd von einem Rind unterscheiden?
Ja, das können die absolut. Vielleicht kommen wir nachher bei den Exoten noch auf eine andere Dasselfliege. Ja, aber diese Magendasselfliegen, die sind sehr spezifisch für die Pferde, für die Equinen. Und, die hören auf zu fliegen nach dem ersten Frost.
Okay.
Ja, wenn es erstmal gefroren hat, dann ist Schluss.
Ja.
Ja, das ist auch so ein wichtiger, Zeitpunkt, dann können die sich noch ein bisschen entwickeln, ja. Und für den Zeitpunkt der Entwurmung oder der Behandlung dann auch wichtig,
dass man es nicht zu früh macht. Das ist dann die bunte Dezemberwurmkur.
Richtig, genau. Und da können wir vielleicht an der Stelle schon drauf eingehen. Das ist ja, weil wir diese Dasselfliegen oder überhaupt das Interessante an der Parasitologie ja gerade schon angesprochen haben mit den Wanderungen. Sie haben das gerade schon erzählt, das Pferd nimmt diese Larve auf, die gelangt dann in die Mundhöhle und dann wandert die, korrigieren Sie mich, entlang der Schleimhaut, der Zunge, über den Rachen, über die Speiseröhre bis in den Magen. Mhm. Und erst da kann man sie therapeutisch erfassen. Vorher gelingt das nicht. Und deshalb ist das die Dezemberwurmkur, die diese Dassellarven erfasst.
Ende November und so wird wahrscheinlich auch noch schon gehen, ja. Aber das sollte man jetzt auf jeden Fall nicht direkt dann zu früh machen.
Ja, verstehe.
Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
Kommen wir zu den Zwergfadenwürmern.
Ja.
Klingt ja niedlich.
Genau. Die sind auch wirklich niedlich, weil die werden weniger als 1 Zentimeter nur groß. Ganz, ganz klein. Die machen also in der Hinsicht ihrem Namen wirklich Ehre. Und das ist eine Infektion, die besonders bei Fohlen auch im Bewusstsein der Gestüter immer noch sehr präsent ist, weil sie nämlich unter anderem über die Milch übertragen werden kann. Von der Stute auf das Fohlen. Mhm. Auch ein sehr faszinierender Wurm, der evolutionär am Übergang vom freilebenden Nematoden zum parasitischen Nematoden steht. Denn hier ist es anders als bei allen anderen Würmern, über die wir gesprochen haben, so, dass dieser Wurm tatsächlich in der Umwelt eine komplette Generation ausbilden kann. Aus Männchen und Weibchen und Larven. Ja? Die Larven, die daraus dann hervorgehen, die müssen dann wieder einen Wirt finden. Ja? Und im Wirt entwickelt sich nur ein Weibchen. Das kann sich dann selbst befruchten. Das ist parthenogenetisch, produziert dann Eier, die werden mit dem Kot ausgeschieden und in der Umwelt entwickelt sich dann wieder eine Larve und dann wieder eine Männchen-Weibchen-Generation in der Umwelt, so dass es biologisch auch wirklich ein faszinierender Parasit ist. Und der kann eben über die Infektion von erwachsenen Tieren, die eine gewisse Immunität haben, dann im Wirt, nachdem er in den Darm eingedrungen ist, in die Schleimhaut eintreten und dann wird er so ein bisschen wie wir es vorhin bei einem Spulwurm beschrieben haben, über das rechte Herz transportiert und gelangt dann aber in diverse Gewebe, unter anderem in die Muskulatur, aber auch in die Gesäugeleiste, in das Euter von der Stute. Und wenn die Stute dann trächtig tragend geworden ist und abgefohlt hat, dann werden diese Larven, die dort vorher in Ruhe gelegen haben, reaktiviert durch die hormonelle Umstellung. Und dann werden die mit der Milch auf das Fohlen übertragen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die können auch in die Haut eindringen, der Fohlen als Larven. Und dann über die Lymphe, Blut, Lunge und so weiter auch wieder in den Dünndarm gelangen, wo sie hinwollen. Und dieses Eindringen in die Haut, wenn das zum wiederholten Male passiert, führt dann zu Abwehrreaktionen. Und dann eben auch am Kronsaum zum Beispiel zu Entzündungsreaktionen. Auch das kann vorkommen.
Ah, also kann man darauf achten dann auch.
So ein bisschen.
Zum Beispiel. Ja,
ja, und die führen dann im Fohlen potenziell zu Durchfall. Allerdings muss ich dazu sagen, unsere eigenen Untersuchungen, wenn wir hier Proben eingeschickt bekommen und haben wir das mal ausgewertet, dann war das eigentlich, ich würde mal sagen, nie mit einem Durchfallkot assoziiert, was wir da gefunden haben. Auch wenn wir sehr, sehr viele Eier da gefunden haben. Sodass aus meiner Sicht der Horror, der viele Gestüter immer noch anfällt, wenn sie über den Zweckfadenwurm nachdenken, nicht unbedingt begründet ist. Außerdem sehen wir sie nur wirklich sehr selten.
Durchfall haben Fohlen ja irgendwie immer.
Ja, das kann ich eigentlich genauso bestätigen. Ich, im Rahmen meiner Fachtierarztausbildung, die ja jetzt schon viele Jahre zurückliegt, war das eigentlich üblich, dass wir Fohlen, es gab ja eine Fohlenimpfung, gibt es heute auch noch, ist nach wie vor etwas umstritten, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und da gehörte immer dazu die Entwurmung, die erste Entwurmung am 9. Tag und dann praktisch die regelmäßige Entwurmung der Fohlen bis zum 8., 9. Lebensmonat. Um genau diese Infektion mit den Zwergfadenwürmern, also Strongyloides heißen die, aha, in ihrem lateinischen Begriff, dass man die damit verhindert. Aber wenn wir das heute sehen, wenn wir Fohlen mit Durchfällen vorgestellt bekommen, gerade wenn die noch sehr jung sind, dann sind das in der Regel virale Erkrankungen oder es sind unter Umständen Bakterien, die ursächlich sind, aber höchst selten eben dieser Strongyloides vesteri, der Zwergfadenwurm. Und deswegen bin ich vollkommen bei Ihnen. Vermutlich haben wir das immer überschätzt und die haben gar keine so große klinische Bedeutung.
Ja, das ist mein Eindruck auch.
Okay. Machen wir weiter mit den Pfriemenschwänzen.
Ja.
Klingt wie eine Schmetterlingsart.
Ja, das sind auch interessante Würmer. Der Begriff kommt jetzt aus einer anderen Ecke. Pfriemen, das sind Werkzeuge von lederverarbeitenden Berufen. Also ein Metalldorn, der so spitz zuläuft mit einem Holzgriff. Mhm. Damit stanzen Schuster oder eben auch andere Berufe Löcher in Leder. Und dieses spitz auslaufende, darauf kommt es hier an, nämlich die Weibchen von den Pfriemenschwänzen, die haben ein Hinterende, was genauso aussieht, so spitz auslaufend ist. Und daher kommt der Name. Und diese Würmer, die treten durchaus auch häufig auf, das ist so mein Eindruck, häufiger als man vielleicht früher gesehen hat. Das sind Parasiten, die im Stall, manchmal auch in der Weide, aber meistens im Stall zu Infektionen führen. Und ja, bei denen die krankmachende Relevanz ist eine ganz obskure. Hier ist es nämlich so, dass die Weibchen, die leben im hinteren Darmabschnitt, im Dickdarm vor allen Dingen, die werden auch bis zu 12 Zentimeter groß, werden oft auch mit Spulwürmern dann verwechselt, weil sie so ein bisschen wie jugendliche Spulwürmer dann aussehen. Die Weibchen haben jetzt folgende Eigenschaft, das ist bei allen Primschwänzen so, auch bei anderen Wirten, zum Beispiel den Menschen, die verlassen zur Eiablage den Wirt. Mhm. Auf dem Weg, wie alles, was aus dem Darm heraus den Wirt verlässt, nämlich über den Anus, und legen dann außerhalb des Wirtes an den Oberschenkeln ihre Eier ab. Die entledigen sich dann ihres kompletten Uterusinhaltes. Das sind dann mehrere Milliliter in so einer gallertartigen Flüssigkeit. Die bleibt dann dort und trocknet dann dort ein. Und durch dieses Eintrocknen kommt es zu einem Zug an den Haaren. Mhm. Und das führt zu einem ganz kräftigen Juckreiz. Und das ist die krankmachende Eigenschaft dieses Parasiten. Dieser Juckreiz, der dann zum Scheuern führt. Zu einem ganz heftigen Scheuern, was die Schweifrübe oft dann auch beeinträchtigt und auch zu Verletzungen führen kann. Und ja, diese eintrocknenden Eier, die sieht man dann oft so als gelbliche Gebilde dort, mit bloßem Auge gut zu erkennen, die nennt man dann Eischnüre. Und da sind tausende von diesen Eiern dieses Primschwanzes drin.
Ach, verrückt. Und in der Klinik sehen wir es sehr selten, mhm, aber möglicherweise, weil das hauptsächlich von den mobiltätigen Tierärzten behandelt wird. Das ist kein klinikpflichtiger.
Führt nicht zur Kolik und so, darum
sind genau, die sind wirklich ja eher harmlos. Zwar unangenehm für das Pferd, aber haben keine wesentliche Konsequenz für die Entwicklung oder überhaupt für die Gesundheit.
Und für Pferdebesitzerinnen und Besitzer ist das ja so das augenscheinliche Merkmal. Ne? Oh, der scheuert sich die Schweifrübe, hat wahrscheinlich Würmer. Dazu gehören auch ein bisschen das stumpfe Fell oder auch der Gewichtsverlust. Das sind so die äußeren Symptome, auf die man ja achtet. Welche äußeren Symptome gibt es noch, die auf einen Parasitenbefall deuten können?
Ja, wie wir schon angesprochen haben, äußeres Symptom, Bauchschmerzen, ja, was man ja, also Kolik,
ja,
ist durchaus, und hinten der Durchfall, ja, bei jüngeren Pferden, das würde ich auch sagen. Es kann teilweise dann eben auch zu Schwellungen, Ödemen führen. Das ist auch ein Symptom, wie wir es bei der labialen Zystostomose dann beobachten, ja. Die haben dann richtig stark angeschwollene Beine. Das kann auch mal auf einen starken Parasitenbefall und auf diese
Vordergliedmaßen, Hintergliedmaßen?
Ja, vor allen Dingen auf Vordergliedmaßen, genau.
Okay.
Ja, das sind so die Symptome, die ich jetzt mit den Würmern in Zusammenhang bringen würde, vor allen Dingen.
Ich glaube auch, wir haben die eigentlich alle genannt, bei unterschiedlichen Schweregraden, so wie Herr Samson das gerade zusammengefasst hat, die im Durchfall fehlende Entwicklung, Gewichtsentwicklung, fehlende Leistungsbereitschaft und dann in der Folge vielleicht auch Blutarmut. Mhm. Das sehen wir auch, dass das eine Ursache ist. Dann denken wir daran, dass eventuell Parasiten ursächlich sein könnten. Die geschwollenen Gliedmaßen sind darauf zurückzuführen, dass Eiweiß in den Darm verloren geht und dann weniger Wasser im Körperkreislauf gehalten werden kann und sich deshalb dann in den Beinen ablagert.
Also es würde immer dann nur zwei Beine betreffen oder kann auch mal nur ein einziges geschwollen sein?
Nö, auch alle vier.
Ja.
Das kann auch mal am Unterbauch sein. Mhm, also genau. Das sind sogenannte Ödeme und das Pferd neigt dazu, die an den Gliedmaßen und am Unterbauch zu entwickeln.
Oh ja.
Und bei Fohlen vielleicht auch, das ist bei Spulwurminfektionen häufig so, dass sie so ein bisschen schmerzhaften, aufgetriebenen Bauch haben dann. Das kann auch nochmal sein. Ne?
Wie genau geht denn die Tierärztin oder der Tierarzt vor Ort vor bei der Diagnostik?
Leider sehr selten nur systematisch, würde ich mal sagen, um das vorsichtig zu formulieren. Wir würden uns da grundsätzlich als Parasitologen, vielleicht Sie sicherlich auch als Klinikerinnen und Kliniker, wünschen, dass dort mehr Augenmerk drauf gelegt wird. Dass man also wirklich sich ein Bild davon verschafft, auf dem Betrieb kommt das und das vor. Mhm. Ja? Und dafür muss man eben untersuchen. Man muss Kotproben untersuchen, man kann inzwischen, was die Bandwürmer betrifft, das sagte ich eben schon, auch Speichel verwenden, ja, das ist auch ein sehr probates Mittel. Und das kann man am Einzeltier machen. Oft ist so ein bisschen die Kostenfrage dann ein Argument, weswegen man sagt, naja, dann kann ich auch gleich einen Wurm, kostet genauso viel, ja. Das bringt einen aber nur mittelbar weiter, ja, denn dann weiß man nicht, was da war, man behandelt vielleicht zu häufig oder auch mit den falschen Wirkstoffen. Darum würde ich immer sagen, man sollte sich als Tierärztin oder als Tierarzt, wenn man so einen Betrieb betreut, sehr stark dafür einsetzen, mindestens einmal im Jahr den Bestand zu untersuchen, dass man wenigstens weiß, welche Parasiten kommen dort vor. Und dabei kann man sogar auch Sammelkotproben verwenden. Das haben Untersuchungen gezeigt, wenn man, sagen wir mal, 5 Proben von Tieren des gleichen Alters, ja, Jährlinge, Fohlen, zusammenfasst und die dann einsendet und sagt, untersuch mir mal hier eine Sammelkotprobe, dann bekommt man ein repräsentatives Ergebnis für den Mittelwert, als wenn man jetzt 5 einzelne Proben untersucht hätte und bezahlt nur einmal.
Ja.
Also das ist so das Minimum, was man tun sollte aus meiner Sicht.
Und der wirtschaftliche Aspekt, den Sie angeführt haben, der springt auch aus meiner Sicht zu kurz. Weil wenn man diese Untersuchungen durchführt, den Bestand kennt, die Wurmbelastung kennt, dann kann man unter Umständen auch das Wurmungsregime anpassen, kann eventuell die Behandlungen reduzieren, spart dadurch wieder Geld oder noch viel mehr. Wenn man falsch behandelt und einzelne Parasiten nicht erwischt, dann führt das unter Umständen dazu, dass Tiere krank werden und die Behandlung, die schwerwiegend erkrankter Pferde, wir haben von der lavalen Zytostominose gesprochen, die ist so kostspielig, dass die sicherlich ein Sparen beim Entwurmungsregime in keinster Form rechtfertigt.
Wann ist denn ein guter Zeitpunkt zu untersuchen?
Ja, wenn man jetzt sagt, man möchte einmal im Jahr untersuchen, dann sollte man zu einem Zeitpunkt untersuchen, wo man auch die größte Chance hat, etwas zu entdecken. Und das ist während der Weidesaison und dort vielleicht eher während der zweiten Hälfte der Weidesaison. In bestimmten Betrieben macht es sicher auch Sinn, vorher zu untersuchen, um vielleicht dort, wenn man intensiv dort viele Pferde auf einer Fläche hält, nicht einen Zeitpunkt zu verpassen, an dem man schon entwurmen sollte. Ja, aber wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, im August ist ein guter Zeitpunkt zum Beispiel.
Welche Exoten gibt es denn bei den Endoparasiten?
Da gibt es Würmer, die nicht so häufig vorkommen, die oft dann auch in ihrem Auftreten davon abhängen, dass dann andere Wirte, wie zum Beispiel Rinder, gleichzeitig gehalten werden oder Esel. Also Rinder zum Beispiel dort, wo es Leberegel gibt, häufig in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen finden wir auch sehr, sehr vielen Rinderbetrieben Leberegel. Und der Leberegel ist ein Parasit, der ist nicht so besonders wählerisch, was seinen Wirt betrifft. Der kommt bei Rindern, bei Schafen, bei Ziegen, bei Pferden, bei Schweinen, bei Menschen vor, überall. Und der führt beim Pferd selten zu einer klinischen Symptomatik und vor allen Dingen beim Pferd ein bisschen seltener auch dazu, dass sich adulte Würmer entwickeln, die dann Eier ausscheiden. Sodass wir dort oft das Problem haben, das Pferd ist infiziert, aber wir können es über die Kotprobenuntersuchung nicht nachweisen. Das ist ein Problem dort. Es gibt Kollegen in Zürich, die entwickeln jetzt gerade einen zuverlässigen ELISA dafür, einen Bluttest. Den haben wir im Moment noch nicht, aber das wäre sicherlich schön, den mal zu haben, damit man in diesen schwierigen Fällen der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen kann. Oft wird ansonsten dort einfach behandelt und wenn die Symptomatik weg ist, dann war es wahrscheinlich der Leberegel.
Und die lösen schwere Symptomatiken aus? Oder?
Manchmal. Würde ich sagen.
Eben, aus klinischer Sicht ist das tatsächlich auch so ein etwas schwer zu erfassendes Krankheitsbild, weil wir häufig oder wir äußern den Verdacht dann, wenn wir veränderte Leberwerte finden, vor allen Dingen solche, die auf Erkrankungen der Gallengänge hinweisen. Da sitzen die ganz zum Schluss und verursachen dort Gallengangentzündungen. Aber vorher machen die eine Leberwanderung durch und in der Phase verursachen sie natürlich Schäden am Lebergewebe selbst und das führt wiederum dazu, dass wir erhöhte Leberwerte haben. Aber wir können den Parasiten dann nicht sehen in der Leber, also weder mit Röntgen noch mit Ultraschall. Das Einzige, was wir unter Umständen sehen können bei starkem Befall, ist, dass die Gallengänge gestaut sind, weil die Gallenflüssigkeit nicht abfließen kann. Und dann sehen wir in der Leber gestaute Gallengänge. Das ist dann der Hinweis auf eine Gallengangentzündung. Und in so einem Fall rechtfertigt das die Therapie aus unserer Sicht. Da kann man sicher drüber streiten, weil es keine eindeutige Diagnose ist. Aber die Behandlung ist insgesamt sehr gut verträglich. Und aus dem Grund gehen wir so vor, dass wir dann eher auf Verdacht hin behandeln, weil wir die Diagnose nicht eindeutig stellen können.
Welche Exoten gibt es noch?
Ja, ein anderer interessanter Wurm ist vielleicht noch der Lungenwurm. Ein Parasit, der am besten angepasst ist an den Esel. Und im Esel führt er auch zu einer vollständigen Entwicklung und auch zur Ausscheidung von Larven. Das Pferd kann damit auch sich infizieren. Und dort ist es auch wiederum so ein bisschen ähnlich schon, wie wir es beim Leberegel besprochen haben. Das sind meistens nur junge Pferde, bei denen dann diese Entwicklung erfolgreich zu Ende geführt wird und dann auch im Kot durch das Ausscheiden der Larven und Eier nachgewiesen werden kann. Mhm. Bei erwachsenen Pferden ist er dann in der Lunge, führt dort auch zu einer Veränderung, aber ist parasitologisch nicht nachzuweisen. Und das sind oft dann Fälle, die zunächst auf Bakterien oder Viren hin behandelt worden sind, ohne Erfolg.
Equines Asthma, der klassische Fall.
Also die Husten dann sind ganz, ich erinnere mich tatsächlich an einen Jährling, der hatte mal Lungenwürmer und der war ganz schnell ganz schlecht. Also einfach wuchs nicht, war struppig und war ganz krank auch. Also mit
die werden ziemlich groß. Ja, die leben auch dann in der Lunge, werden bis zu 8-10 Zentimeter groß. Und kann man sich vorstellen, dass das nicht so gut verträglich ist.
Eben, beim Esel sind sie symptomlos. Das heißt, man kann das überhaupt nicht, das Krankheitsbild überhaupt nicht feststellen. Eigentlich darf man davon ausgehen, dass Esel Lungenwürmer haben. Ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Wir haben zu wenig Esel im Klientel, dass ich das sagen könnte. Und beim Pferd hat man dann eben eine subklinische, also keine schwere klinische Symptomatik, die schwer erfassbar ist, weil sie weniger häufig vorkommt als equines Asthma zum Beispiel, wo wir einen hohen Prozentsatz von Pferden haben, die erkrankt sind. Der Lungenwurm ist weniger häufig der Fall und wir kommen, oder man hat den Verdacht, wenn eben andere Erkrankungen nicht erfolgreich behandelt werden können, dann muss man im Hinterkopf haben, dass das auch Lungenwürmer sein könnten.
Aber da ist immer wichtig, da muss ein Esel irgendwo gewesen sein.
Genau, ja, genau.
Ja, der muss die gleiche Weide beweidet haben oder vielleicht auch gerade noch beweiden. Sonst gibt's das eigentlich, ist das nicht plausibel.
Genau, das ist ja ein guter Hinweis für die Zuhörer. Wenn ein Esel im Bestand ist, dann das unbedingt dem Tierarzt mitteilen. Dann weiß der auch sofort, was er im Hinterkopf an Krankheitsbildern haben muss.
Welche Faktoren begünstigen denn noch den Wurmbefall?
Hygiene ist immer so ein Punkt. Dort, wo wenig Hygiene, auch Weidehygiene, Stallhygiene betrieben wird, ist das natürlich ein Paradies dann. Wenn dann auch noch viele Pferde vorhanden sind, auch viele Jungpferde, dort, wo viele Jungpferde im Bestand sind, dort sehen wir auch eine intensivere Infektion, eine höhere Eiausscheidung, unterschiedliche Parasiten als dort, wo in einem Reitstall nur adulte Pferde vorhanden sind, die dann vielleicht auch nur auf den Paddock kommen. Ja, also ein bisschen die Haltung, Hygiene. Das sind die Kernkomponenten, die dort, denke ich, Wurmbefall begünstigen.
Und wenn wir jetzt über Entwurmungsstrategien sprechen, was gibt es da für Strategien für Fohlen und Jungpferde und welche gibt es für Reitpferde?
Bevor ich es vergesse, würde ich an der Stelle gerne den Hinweis machen, dass wir dort Informationen, frei verfügbare Informationen eines unabhängigen Expertengremiums des European Scientific Council Companion Animal Parasites auf Deutsch und kurz ESCAP, ESCCAP.
Da gibt es eine Abkürzung für.
entwickelt haben und die allen Tierärztinnen und Tierärzten, aber auch Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzern bei ESCAP.de zur Verfügung stehen. Und dort unterscheiden wir hinsichtlich der Strategien einerseits die grundsätzliche Entwurmung von allen Tieren in einer Tiergruppe und die selektive Entwurmung, wenn Sie mich jetzt so fragen, ja?
Ja.
Und die strategische Entwurmung, das ist das, was wir von ESCAP für die Fohlen und Jährlinge auf jeden Fall empfehlen.
Also alle zur gleichen Zeit in regelmäßigen Abständen.
Zu bestimmten Zeitpunkten, da gehen wir dort auch genau drauf ein. Mhm. Und auch gemeinsam mit begleitenden Maßnahmen, wie zum Beispiel der Diagnostik, von der wir schon gesprochen haben. Ja. Und bei den erwachsenen Pferden, die sind in der Lage, eben vorher schon, bevor sie dann entwurmt wurden, bis zu diesem Alter hin, sich auseinanderzusetzen mit den Parasiten und ein gewisses Niveau von Immunität auch zu entwickeln. Und hier geht es vor allen Dingen auch um die Kleinstronglinien, die ja am häufigsten vorkommen. Hier wissen wir, dass erwachsene Pferde nur zu einem bestimmten Prozentsatz von diesen Würmern noch so betroffen sind, dass sie behandlungsbedürftig sind. Das sind oft weniger als 50%. Und da kann man dann so vorgehen, dass man diese Pferde zunächst alle untersucht, mehrmals im Jahr, um festzustellen, welches sind jetzt die, die schon so eine Immunität entwickelt haben, die es ihnen erlaubt, die Würmer zu unterdrücken. Ja. Die scheiden dann wenige oder gar keine Wurmeier mehr aus. Und da gibt es so eine Grenze. Man untersucht den Kot dann quantitativ. Mhm. Also man stellt fest, wie viele Eier pro Gramm Kot weist der auf. Und dann gibt es so einen Grenzwert, den wir und andere auch empfehlen, von 200 Eiern pro Gramm Kot. Ein Pferd, was also wiederholt unter dieser Grenze bleibt, braucht nicht zu entwurmt zu werden. Selektiv dann nur diejenigen, die da drüber sind oder genauso viel.
Obwohl als Tierbesitzerin würde ich sagen, ach, oh Gott, der hat trotzdem Würmer.
Ja, und richtig. Das ist auch eine Diskussion, die immer wieder zu führen ist. Bei diesen kleinen Strongylinen ist es halt so, dass sie zu dieser Problematik, über die wir vorhin gesprochen haben, diese Larvalizotosteminose, vor allen Dingen bei jüngeren Tieren führt. Also das Risiko ist dort, denke ich, vertretbar. Obwohl man muss auch dabei wissen, die Wurmeizahl, die man feststellt, die korreliert nicht gut mit der tatsächlichen Wurmbürde, mit der Anzahl der Würmer im Darm. Ja, das, da gibt's auch Daten dazu, die das eigentlich nur sehr, sehr eingeschränkt zeigen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also, das ist eine Abwägungssache. Warum man das macht, das sind die Resistenzen. Ja, deswegen versucht man, möglichst wenige Pferde zu behandeln, um die Selektion von resistenten Würmern in einer Pferdeherde dadurch zu reduzieren, dass man bestimmte Tiere gar nicht entwurmt. In denen wird dann natürlich nicht selektiert. Ja, das ist dann der Benefit, sage ich jetzt mal, für die gesamte Tiergruppe.
Ja, aber das sollte bitte nicht meiner sein.
Ja, aber vielleicht können wir das, vielleicht hilft das, wenn wir kurz erklären, was Resistenz ist und wie man die selektiert. Mhm. Das ist möglicherweise gar nicht bei jedem so bekannt. Grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass jedes Pferd Würmer hat. Immer. Mhm. Mal mehr und mal weniger. Aber das ist an sich etwas Natürliches. Genau. Ich glaube, das können wir hier mal so mitteilen und nicht eben, das muss nicht mit diesem Ekelgedanken, den Sie gerade geäußert haben, zwingend verbunden sein, sondern das gehört dazu und jedes Pferd kann da normal gut mit umgehen. Wichtig aus tiermedizinischer Sicht ist, dass man das in einem gewissen Rahmen hält. Mhm. Ich glaube, so können wir es ausdrücken. Und jetzt kommen wir zu den Resistenzen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir unbedingt besprechen müssen.
Also vielleicht noch dazu ein Satz, das, was Sie eben gesagt haben, das trifft auch die kleinen Strongyliden zu. Ja, bei denen wissen wir, die sind evolutionär so gut an den Wirt angepasst, dass die meisten Pferde damit gut umgehen können. Und dafür ist es dann auch gut, dass sie immer wieder sich auseinandersetzen, damit sie diese Immunreaktion aufrechterhalten. Mhm. Die häufige Entwurmung in den letzten Jahrzehnten, die hat aber bei diesen, aber auch bei den Spulwürmern zum Beispiel, dazu geführt, dass sie ganz oft auf den Betrieben Wurmpopulationen ausgebildet haben, die eben nicht mehr empfindlich gegenüber den Wurmmitteln sind. So wie wir es bei der Antibiotikaresistenz kennen. Mhm. Ja, die sind resistent gegen diese Wurmmittel. Und wir haben nicht so viele Wurmmittelgruppen in der Hand. Die letzte, die für Pferde entwickelt wurde, sind die makrozyklischen Lactone. Und das ist jetzt auch schon über 30 Jahre her. Seitdem gab es keine neue. Und wir werden, prognostiziere ich mal, in den nächsten Jahrzehnten auch keine neue dazu bekommen. Und wir haben jetzt schon sehr, sehr weit verbreitet Resistenzen gegen eine Wirkstoffgruppe, die Benzimidazole, auf über 80% der Betriebe wirken die nicht mehr vollständig. Oh. Ja? Und dann gibt es eine andere Wirkstoffgruppe, da ist das Pyranthel da drin. Auch dort, aus Studien, die ich noch in Hannover durchgeführt habe, seitdem haben wir gar keine Mittel mehr gehabt, um das fortzuführen. Das ist also auch schon über 10, aber da waren es auch schon 10 Jahre her. Da waren es auch schon 30% der Betriebe, die gegen Pyranthel-Resistenzen aufgewiesen haben. Die einzige Gruppe, die noch sehr gut wirksam war zu dem Zeitpunkt, sind die makrozyklischen Lactone. Aber da gibt es jetzt aus anderen Ländern in Europa auch schon Hinweise darauf, dass die auch inzwischen schon Resistenzen gegenwärtigen.
Wie werden die Produktnamen, um einige zu nennen?
Also Panacur ist so ein Beispiel für ein Benzimidazol, da ist das Fenbendazol als Wirkstoff enthalten. Das ist jetzt schon fast Firmenwerbung, ja. Aber.
Also alle, die mit IM aufhören am Ende, weil es sind Ivermectine und alle, die haben in der Regel irgendwie einen Namenskürzel, wo das Präparat mit IM am Ende aufhört. Vielleicht können wir das insofern etwas entschärfen.
Da gibt es zwei Wirkstoffe, da gibt es auch verschiedene, sprechen wir mal von den Wirkstoffen besser. Das ist Ivermectin und Moxidectin, das sind die makrozyklischen Lactone.
Und das steht auch auf den einzelnen Packungen, egal von welcher Firma die sind, steht der Wirkstoff immer drauf. Also insofern kann man das nachvollziehen. Ivermectin, bei Moxidectin müssen wir vielleicht etwas einschränkt mitteilen. Die sind nur zugelassen für Tiere, ich glaube, ab neun Monaten.
Ab vier, glaube ich. Meinte, es waren 4 Monate, aber.
Wir können, die Mitteilung ist, nicht bei Fohlen anwenden, weil die unter Umständen schädigende Wirkungen auf das zentrale Nervensystem haben können. Also unbedingt immer anschauen, was steht in der Packungsbeilage. Das ist zum Teil unterschiedlich. Mhm. Ja. Und danach erst das Präparat einsetzen.
Und Banmint, das sind wieder andere Wirkstoffe wahrscheinlich.
Banmint ist, ne? Haben wir schon genannt, das Pyranthel als Wirkstoff.
Ah, ja, okay.
Also
der,
das Problem ist halt, die Handelsnamen, das sind Fantasienamen.
Ja,
die
deswegen,
haben keinen Zusammenhang, meistens keinen Zusammenhang mit den Wirkstoffgruppen.
Und daher gibt es auch viel Unwissenheit in den Ställen, weil jeder kommt mit einer anderen Wurmkuh um die Ecke und der eine hat die Dröhnung und der andere hat das leichte Präparat.
Ja.
Da gehen wir gleich ja auch noch näher drauf ein, wann gegen was entwurmt werden sollte und welche Wirkstoffpräparate da am besten eingesetzt werden.
Ja, also vielleicht noch einen Punkt möchte ich gerne, weil wir über das Wurmmanagement gesprochen haben, noch sagen, der sehr, sehr wichtig ist. Diese Resistenzen, die breiten sich aus, wenn man zu häufig hochfrequent anwendet oder wenn man unterdosiert. Das sind so die beiden Hauptfaktoren, die zu Resistenzen führen.
Ähnlich wie beim Antibiotikum.
Genau. Fast, ne? Also hier ist es wichtig, die Behandlungsfrequenz, nicht so wie Herr Falke das vorhin beschrieben hat, bei den Fohlen monatlich bis zum Alter von 9 Monaten, davon sind wir komplett weg.
Mhm.
Man sollte die Wirkstoffgruppen wechseln, dort wo es Sinn macht. Das empfehlen wir auch in den ESCAP-Empfehlungen, über das Jahr gestreut, sodass man eine einzelne Wirkstoffgruppe vielleicht im Jahr nur noch 2-mal anwendet. Und man sollte nicht unterdosieren. Wie kann man das erreichen? Nicht jeder hat eine Pferdewaage, aber man kann über die Bestimmung des Brustkorbumfangs sehr exakt ermitteln, wie viel ein Pferd wiegt. Bis auf 10 Kilogramm genau. Dann gibt man noch 10% drauf, dann ist man immer im sicheren Bereich.
Wie genau geht das? Also man misst?
Ja, die Firmen geben einem das auch gerne. Man misst einfach mit einem Zentimetermaß einmal um den Brustkorb hinter den Vorderbeinen.
Ja.
Und dann kann man in der Tabelle ablesen, wie viel Kilogramm das Pferd wiegt.
Das ist interessant.
Das ist mindestens eine annähernde Gewichtsbestimmung. Man kann vielleicht auch sagen, es gibt heute viele Angebote, dass Pferdewagen stehen zum Teil in den Stallungen bereits. Oder es gibt auch Anbieter, die eben das Pferdewiegen anbieten. Mhm. Und das erlaubt natürlich eine sehr präzise Dosierung. Weil Überdosierungen sind zwar nicht so schwerwiegend schädlich wie Unterdosierungen, aber es sollte natürlich angestrebt werden, dass man möglichst korrekt dosiert. Ja. Allein auch, weil das natürlich ein gewisser Kostenfaktor ist.
Zumal jeder, der einem Pferd einmal eine Wurmkuh verabreicht hat, weiß ja auch, dass die einen ganz geschickt dann auch mit einer Zungenbewegung die Hälfte
auch das ist
an die Wand schleudern könnten. Ja.
Dass man das beachtet zumindest. Ja, und dann ist das andere, was mir noch wichtig ist zu sagen, wenn man Pferde in einen Bestand einführt, dann hat man immer das Risiko, dass man sich darüber auch resistente Wurmpopulationen in den Betrieb holt. Ja, besonders wenn es Pferde sind, zum Beispiel Vollblutpferde, die, ich sag's jetzt mal, aus dem großbritannischen Raum hierher geholt werden. In Großbritannien gibt es sehr viele resistente Wurmpopulationen, auf den Gestüten dort vor allen Dingen auch. Und das ist so ein geografischer Faktor, mit dem man Resistenzen verbreiten kann. Deswegen ist die Quarantäneentwurmung und die anschließende Erfolgskontrolle extrem wichtig, um das zu verhindern.
Ah ja, guter Hinweis sicherlich. Über Resistenzen haben wir schon gesprochen, aber die Frage ist noch einmal, wann muss mit welchem Wirkstoff am besten wie entwurmt werden?
Das hängt auch so ein bisschen von den Altersgruppen ab und der Qualität der Wirkstoffe. Also ich sagte es eben schon, wir streben an, auf den Betrieben, dort wo die Wirkstoffe noch wirksam sind, möglichst alle Wirkstoffgruppen zu verwenden, um eben den Resistenzselektionsdruck auf den einzelnen Wirkstoffgruppen so gering wie möglich zu halten. Und oft empfehlen wir zu Beginn der Weideperiode, also nicht beim Austrieb, das macht keinen Sinn, weil diese Wirkstoffe wirken nicht latent irgendwie, sondern man sollte den Pferden erst Gelegenheit geben, 3-4 Wochen die Parasiten überhaupt erst aufzunehmen und sie dann zu entwurmen. Also nach dem Austrieb auf die Weide, vielleicht im Mai, Juni, mit einem makrozyklischen Lakton zu entwurmen. Und dann während der Weideperiode die Tiere auch zu monitoren, zu untersuchen und dort, wo es dann erforderlich ist, andere Wirkstoffgruppen zu verwenden. Also ein Benzimidazol oder auch das Pyranthel. Und dann im Herbst empfehlen wir meistens, wieder ein makrozyklisches Lakton zu verwenden. Und oft dort, wo Bandwürmer vorhanden sind, da muss man dann nämlich, da gibt's einen einzelnen Wirkstoff, der dort das Mittel der Wahl darstellt, das Praziquantel.
ist dann oft in Kombination mit einem makrozyklischen Lakton erhältlich, dann im Herbst diese Kombination anzuwenden.
Da ist dann ein, ich darf es aussprechen, Pramox zum Beispiel, das deutet darauf hin, dass der Wirkstoff darin enthalten ist.
Aha. Ja. Pra wie Praziquantel.
Ja, da dachte ich mir. Gibt es aber viele andere Hersteller,
ja,
natürlich.
Genau.
Jetzt gibt es viele Informationen über Therapien, was wir tun können. Eine Laienfrage meinerseits, kann man auch impfen oder wird an Impfungen gearbeitet gegen Parasiten?
Grundsätzlich wird das durchaus versucht bei anderen Tierarten, aber für das Pferd gibt es, was die Wurminfektion betrifft, weltweit keinen einzigen Impfstoff. Und das ist der große Unterschied zu den anderen Infektionsgebieten wie Virologie oder Bakteriologie. Und leg nochmal wirklich den Finger in die Wunde, auch was unsere Abhängigkeit gegenüber den Wurmmitteln ist. Denn das sind tatsächlich die einzigen Möglichkeiten, über die wir unser Pferd schützen können. Wir können sie nicht prophylaktisch impfen und ihnen einen Immunschutz dadurch gewähren.
Eine wichtige Frage habe ich noch als Hundebesitzerin. Wenn jetzt in einem Stall, in einem gesamten Bestand Wurmkuren verabreicht wurden, es wurde gemistet und der Hund snackt am Misthaufen. Kann das ein Problem sein?
Ja, also grundsätzlich gibt es dort die Problematik, dass bestimmte Hunderassen zu einem großen Anteil Hunde haben, die einen Gendefekt aufweisen.
Zum Beispiel Collies?
Collies, genau, Australian Shepherds in der Region, genau. Und die haben, was die Blut-Hirn-Schranke betrifft, ein Gen, was nicht mehr richtig ausgebildet wird, ein Transmembrantransporter, der sonst dazu beiträgt, dass Wirkstoffe eben nicht vom Blut ins Gehirn übertreten. Und davon sind insbesondere, was die Wurmbehandlung beim Pferd betrifft, die makrozyklischen Laktone betroffen, also Ivermectin und Moxidectin. Und die können dann bei diesen Hunden ins Gehirn übertreten und dort zu schwerwiegenden zentralnervösen Störungen führen, die dazu führen können, dass die Hunde auch versterben. Insofern sollte man vor allen Dingen bei frisch entwurmten Pferden dafür sorgen, dass dieser Kot nicht von Hunden aufgenommen werden kann.
Also die beste Prophylaxe ist hier die Leinenpflicht.
Ja, und die Pferde vielleicht dann doch durchaus ein, zwei Tage nicht auf die Weide bringen und dafür sorgen, dass sie eben nicht den Kot auf den Überhellen absetzen können.
Ist die Bedeutung einer gezielten Endoparasitenbekämpfung denn aus Ihrer Sicht auch schon überall angekommen oder ist da noch Luft nach oben?
Ich würde denken schon. Nicht nur wenig, sondern doch ganz erheblich Luft ist da auf vielen Betrieben noch. Grundsätzlich macht es eigentlich wirklich nur Sinn, sich dem Problem zu erfassen und dass es erforderlich ist, haben wir, glaube ich, geklärt, indem man das in einem Bestand koordiniert durchführt. Ja, und nicht jeder und jede Pferdebesitzerin und Pferdebesitzer das nach eigenem Gutdünken durchführt. Also eine Komponente ist natürlich die Entwurmung. Die sollte auch koordiniert stattfinden zu den geeigneten Zeitpunkten und dann begleitend dazu sollten weitere Maßnahmen durchgeführt werden. Wir sprachen die Hygiene schon an und da gibt es einerseits die Stallhygiene, also das Ausmisten. Dabei sollte es aber nicht bleiben, sondern man sollte die Boxen auch desinfizieren.
Womit zum Beispiel?
Da ist es ganz wichtig, es gibt von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft eine Liste von Desinfektionsmitteln. Dort sind ungefähr 100 Produkte, die geprüft worden sind. Von diesen 100 sind aber nur ungefähr 10 geeignet für Wurmeier. Da muss man genau nachgucken. Da gibt es eine Tabelle, eine Spalte und da kann man dann sehen, das sind zwei Wirkstoffgruppen, die Cresole oder die Persicharsäurehaltigen Produkte. Nur die sind dann geeignet.
Ich wette, das macht keiner.
Doch, das machen bestimmte Betriebe. Gestüte machen das durchaus, die ein Spurwurmproblem haben. Die führen sowas durch. Und da hat es auch einen Effekt. Das haben wir zeigen können in Studien.
Müsste man vielleicht noch kurz erläutern, wie macht man das im Detail? Also es ist nicht so, dass man die Box ausmistet und hinterher das Desinfektionsmittel in den Rest der Einstreu gibt, sondern das muss ganz professionell gemacht werden. Vielleicht erläutern Sie es kurz.
Ja, also der Stall muss, die Box muss gereinigt werden, ausgemistet, am besten anschließend noch gereinigt werden, gekerchert werden und dann wird das Desinfektionsmittel draufgegeben.
Also aufgespült
ein, genau. Und dann wird es abgewaschen quasi. Mhm. Muss 2 Stunden einwirken und dann hat es einen Effekt.
Und wie oft sollte man das machen?
Also wir haben gesehen, dass es zum Beispiel, wenn man es wenigstens einmal im Jahr macht, schon einen Effekt hatte auf die Spurwurminfektion. Wenn man es öfter macht, ist es natürlich günstiger, aber es ist auch sehr aufwendig. Ne?
Aber das ist ja eine zumutbare Belastung einmal im Jahr.
Die auch vor allen Dingen natürlich Gestüte mit Jungpferden betrifft in der Regel. Also genau. In einem regulären Reitstall ist diese Maßnahme vielleicht auch sinnvoll, aber wird sicherlich weniger praktiziert.
Wir haben über die Pfriemenschwänze gesprochen. Die haben so viele zigtausende Eier dann ausgeschieden. Die sind auch sehr widerstandsfähig. Da wird man mit einem reinen Ausmisten meistens auch nicht weiterkommen. Mhm. Dort ist eine Desinfektion sicherlich auch sehr sinnvoll. Und auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Raufenfütterung, helfen auch im Stall. Mhm.
Ne? Dieses ganze Bild, bevor wir das abschließen, das macht natürlich insgesamt, wird der Erfolg dadurch gewährleistet. Wir haben auf der einen Seite die Diagnostik, die wir besprochen haben, die uns genau sagt, wie viele Parasiten sind da. Und daraus resultierend, welche Tiere müssen tatsächlich antiparasitär behandelt werden. Das kann man eben reduzieren. Wenn man das reduzieren kann, kann man Resistenzen verhindern. Und dann dieses Entmisten und Desinfizieren, das führt ja weiterhin dazu, dass sich die Larven nicht in der Umwelt halten können. Das heißt, die Infektionsrate deutlich gesenkt werden kann und damit auch wieder die parasitäre Belastung gesenkt werden kann. Also alles zusammen ist eigentlich das wirksame Management gegen Parasiten. Das wäre jetzt im Stall, haben wir jetzt besprochen. Vielleicht müssen wir das Weidemanagement auch noch einmal.
Das Weidemanagement ist auch etwas, was ja bei manchen Betrieben durchaus betrieben wird. Das Abäppeln der Weiden. Nicht?
Ja.
Das haben jüngere Studien auch gezeigt, hat auch wirklich einen Effekt. Jetzt nicht so weitgehend, dass die Parasiten komplett eliminiert werden können. Aber durchaus in der Form, dass die Intensität der Infektion reduziert wird. Allerdings nur, wenn man es mindestens einmal in der Woche durchführt. Wenn man länger wartet, dann werden die Kothaufen zertreten, die Larven verlassen so schon den Kothaufen. Ja, besser zweimal, also mindestens einmal in der Woche. Das ist dort der Haken.
Ah, okay, also ich denke, viele Reitstallbetreiber hören uns auch und hören diesen Podcast und denken sich jetzt, um Gottes Willen, wo kann ich mich denn beraten? Macht es Sinn, einfach zu sagen, gut, der behandelnde Tierarzt, die Tierärztin meines Hofes, die weiß da Bescheid, die frage ich das nächste Mal. Oder gibt es da spezielle Zugänge, Literatur? Sie hatten schon ESCAP erwähnt. Wie kann ich mich informieren, wie das beste, ich sag's mal, Entwurmungsmanagement aussehen könnte?
Also mein Plädoyer wäre natürlich, dass die Kolleginnen und Kollegen, die die Bestände betreuen, dort zu Rate gezogen werden. Und die sind grundsätzlich in der Lage, dort sich einzubringen, und das ist auch wichtig, dass sie das tun und das auch ein Stück weit auch honoriert wird, muss man auch sagen. Ja, das ist Wissen, was wichtig ist. Bisher wird von der Seite oft eben eine Wurmkur abgegeben, und das ist dann auch so ein bisschen die Entlohnung der Kolleginnen und Kollegen. Das ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Ja, also man sollte, wie man es in der Bestandsbetreuung bei den Rinderpraktikern eigentlich schon seit vielen Jahren macht, auch hier den Tierarzt, die Tierärztin wirklich auch zu Rate ziehen, aber dann auch dafür entlohnen, dass sie einen qualifizierten Rat abgeben.
Ja, die Problematik, die wir in diesem Zusammenhang vielleicht ansprechen müssen, ist, dass in den üblichen Reitstellen ja häufig mehr als ein Tierarzt tätig ist, der dann natürlich immer nur die Verantwortung für die Pferde hat, die von ihm betreut werden. Okay. Dieses Management muss eigentlich von der Betriebsleitung ausgehen, dass dort ein Tierarzt angesprochen wird und der gebeten wird, dass er ein Entwurmungsregime oder Entwurmungsmanagement etablieren soll. Und wenn man sich daran hält, dann verspricht das den größten Erfolg.
Und dazu kann ich wirklich nur anraten, denn wenn wir nicht besser vorgehen als in der Vergangenheit, so weiter wursteln, sage ich jetzt mal, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, dann werden wir vielleicht in 20 Jahren in einer Situation sein, wie wir es in den 60er Jahren waren, dass wir keine wirksamen Wurmmittel mehr haben. Ja, und dann sterben uns wieder die Pferde an den Würmern, die wir vor langer Zeit schon gedacht haben, als Problem gelöst zu haben.
Doch eine schaurige Vorstellung, weil diese Parasiten ja schon, wie wir vorhin gehört haben, wie Sie sie beschrieben haben, richtig Schaden anrichten im Pferdekörper, also nachhaltig. Abschließende Frage. Aha. Und vielleicht eine persönliche Frage. Sie beschäftigen sich ja intensiv mit diesen Parasiten, deren Fortpflanzungsstrategien, die sind in gewisser Weise auch sehr beeindruckend, finde ich. Welche Endoparasitenart finden Sie persönlich denn am faszinierendsten?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich finde die natürlich grundsätzlich alle sehr interessant. Aber am beeindruckendsten vielleicht wirklich die Spulwürmer. Ja, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, ihren interessanten und ja den ganzen Körper quasi einschließenden Entwicklungszyklus. Die haben eine Möglichkeit, sich als Weibchen enorm zu vermehren. Die Weibchen produzieren Hunderttausende von Eiern pro Tag. Und sind Würmer, die auch nicht nur als Spulwürmer grundsätzlich nicht nur beim Pferd vorkommen. Also die finde ich schon sehr faszinierend.
Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich glaube, das war ein tolles Thema heute und wir haben viele Erkenntnisse gewinnen können. Vielen Dank, Frau Tenz, dass Sie da waren und wir das besprechen konnten.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
In der nächsten Folge geht es dann um Ektoparasiten beim Pferd. Wir sprechen über alles, was das Pferd von außen ärgern kann. Es geht um Harlinge, Milben, Flöhe und Co. Und was man dagegen auch vorbeugend unternehmen kann. Unsere Experten für diese Folge: Professor von Samson Himmelsternia am Institut für Parasitologie und Tropenveterinärmedizin der FU Berlin. Und Professor Carsten Feige, Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.